Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt hier einen Themenwechsel. Ich werde Ihnen ein bisschen über die Ukulele erzählen. Ich habe ein Buch geschrieben, wie die Ukulele die Welt erobert. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Die Ukulele erlebt seit etwa 15 Jahren einen unglaublichen Höhenflug. Es ist vielleicht das Instrument, was als größter Überlebenskünstler gilt. Die Ukulele war mal wahnsinnig populär in den 20er Jahren. Dann wieder in den 50er Jahren, in den 60er, 70er Jahren hat kaum jemand von der Ukulele gesprochen. Da ging es nur um die elektrische Gitarre. Das war das Sehnsuchtsinstrument aller Jugendlichen. Und seit etwa 15, 20 Jahren erlebt die Ukulele wieder einen ungeahnten Höhenflug. Das ist deshalb so ein interessantes Instrument, weil es, wie ich immer sage, niederschwellig ist. Man hat auf keinem Instrument schneller ein Erfolgserlebnis als auf der Ukulele. Man kann also mit zwei Akkorden schon zig Lieder begleiten. Sie ist klein, sie hat einen fröhlichen Grundton und ist einfach ein gute Laune-Instrument. Und was die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist, dass die Beatles eine zentrale Rolle in der Geschichte der Ukulele spielten. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt einen Auszug aus dem ersten Kapitel meines Buches vorlesen. Es heißt Blütenträume aus Liverpool, die Fab Four und der hüpfende Flo. Niemand ahnte am Thanksgiving Day des Jahres 1995, dass dieser Tag zu einer wichtigen Wegmarke in der turbulenten Geschichte der Ukulele werden würde. An diesem 23. November strahlte der amerikanische TV-Sender ABC die dritte Folge der Beatles-Dokumentation Anthology aus. Aus diesem feierlichen Anlass hatte sich ABC sogar für die Dauer der Sendung in A Beatle C umbenannt. Und in dieser von George, Paul und Ringo selbst verantworteten Biografie der Band sind die drei völlig relaxed auf einer Rasenfläche von Harrisons weitläufigem Anwesen Friars Park in Henley-on-Thames zu sehen. Auf einer blau karierten Decke sitzen Paul, lehnt mit ausgestreckten Beinen an einer alten Parkbank, schwelgen sie in Erinnerungen an die alten Lieblingssongs. George Harrison hält eine Kamaka-Konzert-Ukulele in der Hand, während Paul McCartney eine Resonator-Tenor-Ukulele spielt. Das ist eine Tenor-Ukulele, die der Andreas David hier in der Hand hält. Und gut gelaunt startet man mit dem Jimmy Reed Blues Baby, What You Want Me To Do und zum perkussiven Handclapping von Ringo übernimmt Paul die Akkordbegleitung, während George immer wieder Solo-Licks einstreut. Paul McCartney stimmt daraufhin seinen Song I Will vom weißen Album an und George erinnert sich an eine bis heute unveröffentlichte Nummer, die er 1968 während des Indienaufenthalts der Beatles geschrieben hatte. Die Radun, benannt nach der gleichnamigen Stadt nordwestlich von Rishikesh. zum Höhepunkt dieses kleinen Ukulele-Treffens aber avanciert eine Neuauflage von Ain't She Sweet, eine der frühesten Rock'n'Roll-Aufnahmen der Beatles aus dem Jahr 1961. Der alte Pop-Standard erweist sich hier als perfektes Vehikel für Harrisons Ukulele-Leidenschaft. Mitreißend, intensiv und raffiniert. Am Ende der Session, die am 23. Juni 1994 aufgenommen wurde, erinnert sich Paul an den legendären Auftritt der Beatles im Candlestick Park in San Francisco am 29. August 1966, mit dem die Beatles ihre Konzerttourneen ein für alle Mal beendet hatten. Doch George fällt ihm scherzhaft ins Wort: Nein, nein, dies hier, das ist Candlestick Park. Und dann stimmt er den berühmten Refrain aus Glenn Millers Jazzstandard In the Mood an. Und ich glaube, es ist kein Zufall gewesen, dass George, Paul und Ringo nach Jahren der Rivalität und Konkurrenz ihre Kameradschaft jetzt mit einer stimmungsvollen Ukulele-Session erneut besiegeln. Es steckt nämlich etwas von unbeschwerter Fröhlichkeit und spontanen Spaß in dem kleinen Saiteninstrument. Auch bei den Gesprächen der drei anschließend in Harrisons Haus, die in der Beatles Anthology zu sehen sind, überspielt Harrison die anfängliche Verspannung und Anspannung der ehemaligen Bandkollegen immer wieder durch eingestreute Ukulele-Licks, um ein Geklimper, um die Atmosphäre ein bisschen aufzulockern. Und jetzt ist interessant, bis zur Ausstrahlung dieser Filmografie war der Öffentlichkeit kaum bekannt, dass die Beatles und die Ukulele schon seit Jahren eine heimliche Liebesbeziehung verband. Ein deutlicher Hinweis auf diese lange verschwiegene Affäre findet sich nicht zuletzt in dem Song Free as a Bird, der als neuer Beatles-Song die Anthology-Reihe krönen sollte. John Lennon war dafür aus dem Reich der Toten zurückgeholt worden, um mit den noch lebenden drei Beatles virtuell zwei neue Veröffentlichungen einzuspielen. Man mag es als eine billige Ausbeutung bezeichnen, aber die beiden Lennon-Songs Free as a Bird und Real Love in der Nachbearbeitung durch die drei Beatles wurden ein historisches Ereignis. Anfang 1994 hatte Yoko Ono die Demoaufnahmen Paul McCartney auf dessen Bitte hin überlassen, nachdem John Lennon gerade posthum in die Rock'n'Roll Hall of Fame gewählt worden war. Im Rahmen der Arbeit an der Anthology produzierte dann Jeff Lynne und nicht George Martin die Re-Recordings der beiden Songs. McCartney hatte dabei das Gefühl, als sei Lennon nur mal kurz in Urlaub gefahren und habe die anderen Beatles im Studio angerufen, sie mögen doch schon mal anfangen, seine Songideen umzusetzen. Er würde ihnen voll vertrauen. Sicherlich hätte Lennon auch den Einsatz von Harrisons Ukulele ganz am Ende von Free Bird gut geheißen, wo George mit dem berühmten Ukulele-Solo aus dem Song When I'm Cleaning Windows sein ganz persönliches kleines Tribut an George Formby, den Comedy-Helden seiner Jugend, einschmuggelt. Lennon rezitiert dazu rückwärts wohlgemerkt Formbys wohl berühmtesten Comedy-Slogan It's turned out nice again, mit dem der Komödiant seine Bühnenprogramme oft begann. Selbst in Real Love kommt Harrisons Banjolele, das ist so ein Hybrid aus Banjo und Ukulele, wenn auch weniger prominent, zum Einsatz. Und jetzt passierte etwas ganz Verrücktes. Die Reaktion auf die TV-Ausstrahlung der Ukulele-Sequenzen im Rahmen der Anthology-Reihe war frappierend. Plötzlich galt die lange nicht ernst genommene Ukulele als cool. Plötzlich, die Beatles hatten sie nicht nur als ein vollwertiges Musikinstrument rehabilitiert, sie signalisierte im völlig entspannten Miteinander der Threetles, es waren ja nur noch drei, Optimismus und ein Gute-Laune-Gefühl. Quasi über Nacht, und das kann man nachweisen, gingen die Verkaufszahlen von Ukulelen nicht nur in den USA in die Höhe. Martin Guitars, diese berühmte amerikanische Gitarrenbaufirma, Martin Guitars verbuchte seit Jahren erstmals wieder kontinuierlich steigende Umsätze der lange stiefmütterlich behandelten Vierseiter. Auch die in Honolulu beheimatete, renommierte Ukulele-Werkstatt Kamaka konnte sich keinen besseren Werbeträger als George Harrison wünschen. Weltweit entdeckten in den Folgejahren, nicht zuletzt dank der Beatles-Werbung, Heranwachsende den Charme der Ukulele ganz neu. 1995 begann also ein Revival der kleinen Soundbox, das bis heute anhält. Doch die Liebesbeziehung der Beatles zur Ukulele reicht viel weiter zurück. Um ihre Ursprünge zu enträtseln, ist eine Spurenlese notwendig, die auf oft verschlungenen Faden die musikalischen Vorlieben der Fab Four ausdeutet. Das fing an mit dem Skiffle-Boom, der 1956 die englischen Teenager elektrisierte. Damit rückte plötzlich ein Instrument in den Fokus der Aufmerksamkeit, das als Banjolele, eben als eine Kreuzung aus Banjo und Ukulele, bekannt war. Sie gehörte zu einer echten Skiffle-Band ebenso zwingend dazu wie die Gitarre, das Waschbrett oder der Teekistenbass. Skiffle war ein Kompromiss. Weniger konfrontativ als Rock'n'Roll, weniger rasant und nicht mit Sex- und Gewaltgesten kokettierend, wirkte Skiffle nicht sonderlich beunruhigend auf britische Eltern. Hier wurden bekannte Volkslieder wie Rock Island Line oder Who's Sorry Now zwar durch einen hämmernden Beat beschleunigt, doch es war die fast familiäre Vertrautheit der Songs, die Skiffle in England, vor allem in Liverpool, Mitte der 50er Jahre so populär machte. Als hausgemachte Mischung aus Folkmelodien, Jazzakkorden und Country Blues, nicht zufällig, hatte Liverpool nach dem Krieg ja kurzzeitig das Nashville des Nordens verkörpert, wirkte Skiffle wie eine vertrauensbildende Maßnahme. Und Lonnie Donegan war ihr perfekter Propagandist. Jedenfalls landete Donegan mit dem Gassenhauer Rock Island Line aus dem Repertoire seines Bandleaders Chris Barber im Herbst 1955 einen landesweiten Hit. Auch John Lennon war damals von dem Stück begeistert. Ausnahmsweise kaufte er sich die 78er Single, um sie daheim auf einem alten Plattenspieler wieder und wieder aufzulegen. Denn hier bot sich ihm eine unverhoffte Chance. Skiffle war so einfach gestrickt und doch so eindringlich, dass sich die Gründung einer Skiffle-Band, einer eigenen Band, geradezu aufdrängte. Schon lange vor dem Skiffle-Boom hatte John Lennon das Ukulele-Spiel von seiner Mutter Julia gelernt. Sie förderte früh das Interesse ihres Sohnes an Musik und brachte ihm auch die ersten Griffe auf einer Banjolele bei. Sie selbst hatte die einfachen Akkorde von ihrem Großvater gelernt. Darüber hinaus galt sie als ganz passable Sängerin und hatte ihren Sohn, John, oft mit einem kleinen Lied zur Ukulele-Begleitung aus dem Walt Disney-Film Schneewittchen und die sieben Zwerge in den Schlaf gesungen. Want to know a secret, promise not to tell, you are standing by a wishing well. Später kombinierte Lennon diese Melodie mit Harmonien von Buddy Holly und machte daraus die Beatles-Nummer Do you want to know a secret? Bald schon konnte Lennon zur Banjolele einstimmige Lieder singen wie Little White Lies oder Girl of My Dreams. Und der Skiffle-Boom sollte seiner frühen Ukulele-Liebe dann später recht geben. Spätestens als Lennon dann aber zum ersten Mal Elvis mit dem aufrührerischen Heartbreak Hotel hörte, war die Banjolele vergessen und Lennon flehte: Bitte Herr, gib mir eine Gitarre. Erst mehr als 10 Jahre später erinnerte sich John für das mantraartige Mitsingstück All Together Now vom Yellow Submarine Soundtrack wieder seiner Ukulele-Fertigkeiten. Er spielt in dieser kindlich naiven Nummer eine Sopran-Ukulele, die perkussiv mit Beginn der zweiten Strophe einsetzt. Obwohl oder vielleicht gerade weil diese Sing-Along-Phrase einem banalen Klischee huldigt, wurde das Stück All Together Now in den 70er Jahren ja eine beliebte Stadionhymne englischer Fußballfans in den Halbzeitpausen. Doch damit hatte sich das Thema Ukulele während der aktiven Zeit der Beatles keineswegs erschöpft. Wild Honey Pie vom weißen Album kommt als eine weitere Sing-Along-Nummer daher, die Paul McCartney 1968 in Indien während des Aufenthalts bei Mahesh Yogi in Rishikesh eingefallen war. Und erst sein Ukulele-Spiel verleiht der schlichten Melodie die nötige Schubkraft, damit diese nicht gänzlich verflacht. Es gibt noch ein weiteres, sehr interessantes Beispiel an einem sicheren Versteck im Beatles-Katalog. Auf der 1968er Ausgabe ihrer sogenannten Christmas Records, das sind Flexi-Discs gewesen mit Hörspielszenen, Gesprächssequenzen und Songfragmenten, die die Fab Four jedes Jahr an die Mitglieder des offiziellen Beatles-Fanclubs verschenkten. Und auf dieser Christmas Record von 1968 hat George Harrison im Herbst 1968 einen Ukulele-Spieler namens Tiny Tim eingeladen. Harrison war im Herbst 1968 für ein paar Tage in New York und lud, wie gesagt, den Ukulele-Entertainer Tiny Tim in sein Hotel in Manhattan ein, um mit ihm über die gemeinsame Ukulele-Begeisterung zu plaudern. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und Tiny fragte George: Macht's hier was aus, wenn ich ein Lied vortrage? Nein, sagt Harrison, das finde ich toll, lass hören. als Tim sich dann mit seiner skurrilen Falsettstimme, vielleicht kennen Sie seinen Gesang, er hat so eine ganz übertriebene Falsettstimme, mit der er gesungen hat, mit dieser Stimme und Ukulele-Begleitung an Nowhere Man wagte, war Harrison ganz angetan. Er unterbrach Tim nach einer Minute und bat ihn, zunächst ein paar Worte zur Begrüßung zu sagen und dann das Lied noch einmal zu singen. Tim fühlte sich sehr geehrt und wünschte den Beatles und allen Fans erst einmal Merry Christmas and a Happy New Year, bevor er mit seiner Improvisation über Nowhere Man loslegte. Mit einem tragbaren Kassettenrekorder nahm George die exzentrische Performance sofort auf, um dem Beatles-Fanclub mit dieser schrulligen Nowhere-Version eine kleine Weihnachtsüberraschung zu bereiten. Bei Tiny Tims Auftritt in der Londoner Royal Albert Hall im Oktober desselben Jahres, 1968, saßen neben Elton John und den Rolling Stones natürlich auch die Beatles im Publikum, die von Tims Live-Version von Nowhere Man einmal mehr ganz entzückt waren. Dass Paul McCartney auch in der Zeit nach der Beatles-Trennung die Ukulele nicht vergaß, hat er schon 1971 auf seinem zweiten Soloalbum Ram demonstriert. Es enthält mit Ram On eine Art Jingle-Song, bei dem Paul sich selbst auf der Ukulele begleitet. In einem Interview mit der englischen Musikzeitschrift Mojo erklärte er 2001, Zitat, das niedliche kleine Liedchen habe ich auf einer Ukulele komponiert, weil ich Anfang der 70er in New York immer eine bei mir hatte. Ich konnte damit sogar auf dem Rücksitz von Taxis Musik machen. Die New Yorker Taxifahrer dachten damals wohl, ich sei ein durchgeknallter Freak. Jahre später erinnerte sich McCartney noch an ein anderes Ukulele-Erlebnis. Zitat, manchmal nach einem Abendessen in Georges Haus wurden die Ukulelen hervorgeholt. Einmal, es ist noch nicht so lang her, jammten wir ein bisschen und ich sagte, es gibt ein Lied, das ich jetzt auf der Ukulele spiele. Ich führte es ihm vor und jetzt spiele ich es für euch als Widmung an einen wunderbaren Freund. Und mit diesen bewegenden Worten leitete Paul McCartney am 29. November 2002 in der Londoner Royal Albert Hall beim Concert for George seine Ukulele-Version von Harrisons melancholischem Liebeslied Something ein. Er spielte dieses Stück auf jener Kamaka-Ukulele, die Harrison ihm 38 Jahre zuvor geschenkt hatte. George Harrison erinnerte sich in seinen späteren Jahren, Zitat, immer wenn ich an meine Mutter denke, werden zugleich Erinnerungen an George Formby mit seiner Ukulele wach. Bei den britischen Alleinunterhaltern der 40er und 50er Jahre gehörte ein musikalisches Intermezzo im Programm fast obligatorisch dazu. George Formby, Jahrgang 1904, war einer von ihnen und Harrisons früheste Inspiration. Im Haushalt der Harrisons trällerte seine Mutter gern Formby-Songs wie Leaning on a Lamppost oder In My Little Snapshot-Album bei der täglichen Hausarbeit vor sich hin. Der kleine George wurde also mit diesen Easy-Listening-Songs wuchs George auf und er wurde damit erwachsen. Ähnlich erging es nicht nur John Lennon, sondern auch Paul McCartney, dessen Vater ebenfalls ein bekennender Fan von George Formby war. Formby spielte damals ein spezielles Instrument, eine mit Stahlsaiten bespannte Banjolele mit einem etwas durchsetzungsfähigeren Ton als eine konventionelle Ukulele mit Nylonsaiten. Von einem befreundeten Kollegen soll er sie für 2,5 britische Pfund erstanden haben. Es sollte sich als beste Investition seines Lebens erweisen, denn er hat auf der Ukulele, auf der Banjolele im Laufe seiner 40-jährigen Karriere mehr als 300 Songs komponiert. Für George Harrison wurde Formbys spezielle Schlagtechnik auf der Ukulele interessant, der sogenannte Split Stroke, bei dem der Schlag nach unten alle 4 Saiten anreißt, während beim Schlag nach oben nur die hohe G-Saite angeschlagen wird. Und diesen speziellen rhythmischen Stil sollte Harrison später nicht nur bei Ain't She Sweet, ich habe am Anfang erzählt, wie die das gespielt haben, da im Garten von Harrison, anwenden. George war lebenslang ein Ukulele-Maniac, würde man heute sagen. In einem Interview vom November 1989 erwähnte er eine stundenlange gemeinsame Ukulele-Session mit John Lennon. Zitat, ich erinnere mich, dass John und ich, als wir gerade auf einem Segeltrip durch die griechische Inselwelt waren, einmal mit 2 Banjo-Ukulelen 6 Stunden lang immer wieder das Hare Krishna-Mantra gesungen haben. Wir konnten gar nicht mehr aufhören. Es kam uns so vor, als würden die Lichter ausgehen, wenn wir aufhören würden zu singen und zu spielen. Bereits 1964, als George Harrison erstmals Hawaii besuchte, er war in Honolulu, kaufte er dort spontan alle Kamaka-Ukulelen in einem Musikladen auf. Es waren mehr als 50 Instrumente, um sie zu Hause an seine Freunde zu verschenken. Paul McCartney und John bekamen selbstverständlich eine, aber auch Tom Petty sollte von Harrisons Ukulele-Virus nachhaltig infiziert werden. Zitat, er kam mit zwei Ukulelen rein und gab mir eine. Du musst unbedingt dieses Ding spielen, es ist großartig. Lass uns improvisieren, erzählt Tom Petty. Ich hatte keine Ahnung, wie man Ukulele spielt. Ach, das ist gar kein Problem, ich zeig's dir. Also verbrachten wir den Rest des Tages damit, Ukulele zu spielen, während wir im Garten herumspazierten. Am nächsten Morgen tat mir das Handgelenk weh, aber er brachte mir das Spielen und eine Menge Griffe bei. Als er dann ging, begleitete ich ihn zum Wagen und er sagte, warte, ich möchte dir ein paar Ukulelen hier lassen. Er hatte mir schon eine gegeben, also sagte ich, hey, aber ich hab doch die hier. Nein, nein, wir brauchen vielleicht mehr. Er machte den Kofferraum auf und da lagen jede Menge Ukulelen drin. Und er hat mir gleich, ich glaube, 4 Stück dagelassen. Und er sagte, man weiß nie, wann wir sie brauchen und nicht jeder hat ständig eine dabei. Je älter George Harrison wurde, umso offensiver wurde sein Bekenntnis zur Ukulele. Gleich auf 5 Titel seines posthum veröffentlichten Soloalbums Brainwashed von 2002 ist er mit dem kleinen Instrument zu hören. Im Eröffnungstitel, dem hüpfenden Annie Road, gibt George dem Song mit seinen perkussiven Akkordfolgen auf der Ukulele die Richtung vor. Es enthält unter anderem die schöne Chorus-Textzeile If you don't know where you're going, any road will take you there. Sie stammt übrigens von einem Verkehrsschild auf Maui, Hawaii, wo Harrison auch begonnen hatte, den Song zu schreiben. Aber seine Paradenummer auf diesem Album ist Between the Devil and the Deep Blue Sea. Der Titel beschreibt ein unauflösliches Dilemma, ähnlich der Formulierung wie zwischen Pest und Cholera. George Harrison begleitet in diesem Titel seinen Gesang gut gelaunt auf einer 6-seitigen Kamake-Liliu-Tenor und demonstriert in einem ungeheuer flüssigen Solo, welches Virtuositätspotenzial in der Ukulele steckt. Es ist beinahe tragisch, dass das Soloalbum Harrisons mit dem offensichtlich stärksten Beitrag zur Ukulele und dem deutlichsten Bezug zu diesem Instrument erst nach seinem Tod erschien. Kürzlich erinnerte Harrisons Sohn Danny daran. Zitat, mein Dad liebte die Ukulele. Als ich heranwuchs, lagen sie im ganzen Haus herum. Mein Vater brachte mir bei, wie man sie spielt und wir haben oft zusammen gejammt. Ich erinnere mich, dass ich die Uke eine Zeit lang nicht besonders cool fand, aber dann hat sie mich doch wieder rumgekriegt, denn man muss sie einfach gern haben. Wenn George in den letzten Jahren auf Reisen ging, hatte er immer 2 Ukulelen im Handgepäck, für den Fall, dass noch jemand eine brauchte. Ein Jahr vor seinem Tod bekannte George Harrison noch einmal nachdrücklich, jeder sollte eine Ukulele besitzen und sie spielen. Sie lässt sich so einfach überall mit hinnehmen und es ist ein Instrument, das man nicht spielen kann, ohne zu lächeln. Sie ist so süß und gleichzeitig so alt. Ich habe noch nie einen Ukulele-Spieler kennengelernt, den ich nicht auf Anhieb mochte. Das war ein kleiner Auszug aus dem Einleitungskapitel dieses Buches. Es geht darin, unter anderem auch darin, was vielleicht auch nicht alle wissen, dass Jimi Hendrix auf der Ukulele angefangen hat, dass David Bowie auf der Ukulele angefangen hat, dass Joe Strummer auf der Ukulele angefangen hat, dass Joni Mitchell, John Baez, die haben alle mit der Ukulele begonnen. Und ich habe versucht, sozusagen die Faszination dieses Instruments im Durchgang durch diese ungeheuer spannende Geschichte, sie war auch ein wichtiges politisches Musikinstrument auf Hawaii, als Hawaii von den Amerikanern besetzt wurde, hat die damalige Königin die Ukulele benutzt, um politische Botschaften in Form von Songs sozusagen an ihre Untertanen aus ihrer Haft, sie war in Einzelhaft, rauszuschmuggeln. Also es ist eine sehr wechselvolle, hochspannende Geschichte, das zu dem Buch. Aber jetzt möchte ich Ihnen Andreas David vorstellen, der das, was ich gerade nur behauptet habe, jetzt mal beweisen wird, was die Ukulele nämlich für ein tolles Instrument ist und wie virtuos man darauf spielen kann. Andreas David aus Berlin, er hat dort eine wunderbare Band, die Lucky Leles. Und Andreas, spiel doch vielleicht mal, wir haben jetzt gerade so viel von George Harrison gehört. Und was ist sein bekanntestes Stück?
While My Guitar Gently Weeps.
So ist es. Andreas, du spielst hier eine Tenor-Ukulele.
Ja.
Es gibt vier verschiedene Größen. Am bekanntesten ist sicherlich die Sopran-Ukulele, die kleine. Die kennt man so als Spielzeug aus dem Kinderzimmer. Es ist aber ein absolut vollwertiges Musikinstrument, auf dem man unter anderem Bohemian Rhapsody von den Queen beispielsweise spielen kann. Die zweitgrößte ist die Konzert-Ukulele. Das hier ist die Tenor-Ukulele. Und dann gibt es noch eine etwas größere, die Bariton-Ukulele. Das ist aber schon eine kleine Gitarre. Da sind die hohen vier Saiten der Gitarre drauf. Andreas, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich das Spielgefühl bei diesen vier Größen?
Ja, die kleine, die Sopran-Ukulele, die hat eine Saitenlänge von ungefähr 35 Zentimetern und das ist sehr kurz. Das ist eigentlich, die meisten Leute fangen mit einer Sopran-Ukulele an, weil sie denken, das ist die traditionelle, und ich sage immer zu allen Leuten, die sich eine kaufen, kauft euch die nächste Größe, die Konzert, weil diese kleine Sopran echt was für Spezialisten ist. Und je länger der Hals wird, so richtig lang wird er ja nicht, wenn ich eine Gitarre vergleiche, desto mehr Platz hat man. Also ich fühle mich auf der Tenor-Ukulele am wohlsten.
Ist musikalisch am dankbarsten, ja, eigentlich.
Ja. Ja. Man hat am meisten Möglichkeiten.
Ja. Was würdest du denn empfehlen, wenn man anfängt, Ukulele zu spielen, worauf sollte man besonders achten und was sollte man auf jeden Fall vermeiden?
Also man sollte jetzt nicht diese Einsteigermodelle für 40 Euro kaufen, weil je mehr Geld man ausgibt, desto exponentiell besser wird die Ukulele. Also wenn man sich was kauft, dann sollte man halt darauf achten, dass man zumindest vernünftige Stimmwirbel hat, vernünftige Saiten, also irgendwas so um die 100, 120, 150 Euro. Und dann ist man schon gut aufgestellt. Und dann sollte man vielleicht eben nicht eine Sopran-Ukulele kaufen und sich mit dieser kleinen Mensur rumärgern.
Ja. Was hören wir jetzt noch?
Na, du hast es auch schon gesagt.
Bohemian Rhapsody. Thank you. Andreas David, meine Damen und Herren, mit einem Stück,
Dankeschön.
Was Queen damals auf einem 36-Spur-Tonbandgerät aufgenommen haben. Und ich glaube, sie haben mehr als 300 Studiostunden gebraucht, um die verschiedenen Spuren dafür aufzunehmen. Er spielt das auf einem vierseitigen Instrument. Ja, meine Damen und Herren, ich darf nochmal auf das Buch hinweisen. Es ist erschienen bei Bosworth. Da vorne gibt es auch zu kaufen, es kostet 24,90 und es geht natürlich in dem Buch auch um Andreas David und um die Entstehung dieses Arrangements von Bohemian Rhapsody, was von Jake Shimabukuro stammt, dem vielleicht größten lebenden Ukulele-Virtuosen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.